Ja, bevor ich guten Morgen erstmal nochmal von meiner Seite ein, zwei Sätze zur Predigt sage, möchte ich nochmal, der Ulf hat es gerade im Prinzip schon so ein bisschen angeteasert, angekündigt, einen Impuls weitergeben, den ich letzte Woche so während des Gottesdienstes hatte. Und by the way, wer letzte Woche nicht hier war, den Gottesdienst nicht live miterleben konnte, der hat echt was verpasst. Also da nochmal herzliche Einladung, Gottesdienst Sonntag auf jeden Fall vorbeikommen. Es war so ein gesalbter und gesegneter und krasser Gottesdienst letzte Woche von vorne bis hinten. Und ich bin danach nach Hause gegangen, habe gedacht und habe noch meiner Frau gesagt, ey, das war seit langem einer der besten und der tollsten Gottesdienste, die ich so erlebt habe. Und insofern dürfen wir das in Anspruch nehmen, Church on Fire. Gott wirkt, Jesus wirkt in dieser Mitte und wir dürfen Teil davon sein und dürfen es erleben. Und wie gesagt, in dem Gottesdienst habe ich, als es auch nochmal darum ging, Church on Fire und dieser Bibelleseplan, ihr wisst, ihr könnt euch, wenn ihr den QR-Code am Stuhl vor euch scannt, könnt ihr den Bibelleseplan auf eurem Handy auch runterladen und dann habt das auf jeden Fall immer dabei. Oder ihr nehmt euch dieses Buch mit, das findet ihr am Infopoint hinten im Foyer. Nehmt das auf jeden Fall mit, aber ich habe in dem Gottesdienst letzte Woche so einen Impuls von Gott bekommen und hat gesagt, hey, und ich möchte euch das weitergeben, Gott freut sich darüber, dass wir in Einheit Bibel lesen und dass wir in Einheit ein Wort teilen und dass wir in Einheit dieselben Schritte gehen. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Kraft da drin steht für diese Kirche, wenn eine Gemeinde in Einheit vor Gottes Thron steht und möchte, dass sein Reich gebaut wird. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr noch nicht einsteigen konntet, aus welchen Gründen auch immer, dann schnappt euch diesen Leseplan, nehmt ihn mit, ladet euch den aufs Handy und fangt an, weil ihr werdet dadurch gesegnet, ganz, ganz reich gesegnet. Und ich möchte euch ganz, ganz herzlich dazu einladen, das zu tun, weil Gott freut sich so sehr darüber und Gott hat ganz viel Segen bereit. Und er will die nächsten Schritte gehen mit uns als Kirche. Und von daher, seid Teil davon, lasst diesen Zug nicht an euch vorbei rauschen. Genau, wir sind mittendrin im Thema. Auch heute wird es weitergehen mit unserer Predigtreihe Church on Fire. Und der Ulf hat es auch gerade eben schon so ein bisschen gesagt. Ich muss aber an der Stelle schon nochmal einen Schritt zurück machen und sagen, dass es heute einen kleinen Switch gibt. Aber bevor ich dazu nochmal was sage, ihr seht auch hier nochmal die Folie. Für alle, die Muttersprache nicht Deutsch sind, ihr könnt auch den QR-Code an den Stühlen scannen. Dann werdet ihr mein Skript in den Ländern, in den Sprachen, die ihr dazu seht, dann auch finden. Und könnt ihr der Predigt auch an der Stelle gut folgen. Aber zurück dazu, der Ulf hat es schon gesagt, es gibt an der Stelle einen kleinen Switch, alle, die den Leseplan ganz fleißig verfolgen und mitgelesen haben. Die Predigt von heute und von nächste Woche sind jetzt getauscht. Das heißt, nächste Woche geht es im Fokus dann auch nochmal um die Geistesgaben. Und das Schöne an der Stelle ist, jetzt muss ich das hier noch einmal aktivieren, so, hier seht ihr, das hat auch einfach einen ganz praktischen Grund, weil es werden immer mal wieder Vertiefungsabende angeboten, die quasi die Predigt, das Thema eines Sonntags dann nochmal ganz speziell vertiefen, für alle, die da besonderes Interesse haben. Und wie gesagt, nächste Woche geht es im Fokus auch in der Predigt um Geistesgaben. Und dazu wird es eben am 18. Februar nochmal einen Vertiefungsabend gehen, also da ganz herzliche Einladung. Es gibt bislang drei Termine, 18. Februar, 11. März und der 8. April. Da wird es, wie gesagt, immer nochmal einen Vertiefungsabend geben. Nehmt das in Anspruch, damit Gott euch segnen kann, damit Gott euch formen kann an der Stelle. Und wie gesagt, wir werden heute dann nochmal das Thema, das eigentlich für nächste Woche geplant war, heute machen. Genau, worum soll es heute gehen? Wir sind in unserer Predigtreihe Church on Fire und das Thema, das wir uns heute anschauen möchten, ist das Evangelium der Hoffnung und Vollmacht. Und mir ist es wichtig geworden in der Vorbereitung, dass wir ganz neu und vielleicht auch wieder neu verstehen, was ist eigentlich das Evangelium und was ist eigentlich der Kern des Evangeliums. Und darüber hinaus, wie können wir es eigentlich auch umsetzen und wie können wir das, worum es eigentlich geht und das, wofür wir als Kirche stehen, dass wir das umsetzen und anwenden können. Und deswegen gucken wir uns an der Stelle genau diese zwei Aspekte an. Ich hoffe, dass ihr am Ende, und das ist mein Wunsch und das ist mein Ziel, am Ende eine Idee habt, hey, worum geht es eigentlich und was ist eigentlich wichtig für das Evangelium? Weil in dem Evangelium steckt alle Hoffnung und alle Kraft, die Gott zur Verfügung stellt. Er ist der Motor, er ist derjenige, dem alle Macht gegeben ist. Und er stellt das zur Verfügung. Wir haben das letzte Woche in dem Gottesdienst schon gehört, wenn der Geist Gottes ausgegossen wird, wenn der Geist Gottes kommt, dann passieren Dinge und wir können Teil davon sein. Das funktioniert aber nur, wenn wir verstehen, um was geht es denn hier eigentlich? Was ist eigentlich der Kern des Evangeliums? Und an der Stelle will ich auch nochmal so ein bisschen ankündigen, wir werden heute viel Text lesen, viel Bibelverse lesen. Für manche ist das super, für andere ist das durchaus mal eine Herausforderung, aber auch das ist Teil des Kerns des Evangeliums, dass wir sein Wort kennen, dass wir in seiner Schrift lesen, also an der Stelle ja, eine ganz warme Einladung, nehmt diese Reise mit und wir werden da ganz viel draus ziehen. Und ich möchte direkt mit dem ersten Punkt beginnen. Evangelium, ein Kern des Evangeliums ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und da starten wir direkt mit Apostelgeschichte 2, 14 bis 22. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Alle Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Einmal bis dahin. Nochmal vielleicht so ein bisschen zu der Vorgeschichte. Also wir haben es auch letzte Woche gehört. Pfingsten ist gerade passiert. Wir haben gehört, es kam ein großes Rauschen. Plötzlich war auf einmal Bewegung drin. Den Jüngern wurde vorher gesagt, hey, bleibt erstmal in Jerusalem. Jesus hat ihnen gesagt, bleibt da und dann wird irgendwann der kommen, den ich euch versprochen habe. Die Hilfe, die ich euch zugesagt habe, wird irgendwann kommen. Und dann kam dieser Tag, Pfingsten ist passiert, dieses Rauschen kam und plötzlich fangen die Menschen, die Jünger, die Apostel, fangen an, in fremden Sprachen zu reden. Und ich bin ja immer ein großer Fan davon, sich das mal vorzustellen, ne? Also manchmal, gerade ich kenne das auch so von mir, wenn man in Gemeinde groß wird, ne, von Mutter an, mit der Muttermilch an, die ganzen Geschichten hört und so weiß, ach jo, jetzt kommt das und dann passiert ja das, ach ja, habe ich auch schon mal gehört, dass man da so ein bisschen drüber hinweg galoppiert. Aber ich bin ein großer Freund davon, sich einfach das nochmal vorzustellen und in diese Situation einzutauchen. Also stellt euch das mal vor, ne? Ihr steht irgendwo, weiß ich nicht, auf einem Konzert, es sind ganz viele Deutsche, die Deutsch sprechen und plötzlich kommt irgendwie so ein Rauschen und irgendwas Komisches passiert. Alle merken, ja, was ist das denn und was ist hier los? Und dann fangen irgendwie mein Kumpel, ne, der, weiß ich nicht, vielleicht aus sonst wo kommt und eigentlich gar nicht so richtig Deutsch sprechen kann, fängt auf einmal an, ganz richtig gut mit mir irgendwie Deutsch zu reden. Und dann denke ich so, was ist das denn jetzt? Und ich kann es überhaupt nicht einordnen. Und das war die Situation. Also wenn ihr euch da mal so ein bisschen mit mir hineinversetzt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass da auf einmal ganz viel Unsicherheit entstanden ist. Und dass auf einmal so Fragen waren wie, was geschieht hier? Wieso sprechen die Menschen auf einmal in meiner Muttersprache? Und was ist hier eigentlich los? Und spannend ist an der Stelle, dass Petrus darauf reagiert, indem er auf die Geschichte Gottes eingeht. In Vers 16 lesen wir, nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Wenn man das mal so ein bisschen in die Zeit versetzt, das Volk Israel in der Zeit, in der das damals geschehen ist, das war eine Zeit, in der ganz viele Menschen identifiziert waren mit der Geschichte ihres Volkes. Also viele kannten die Propheten, viele wussten, wer Joel ist, was Joel gesagt hat, was in den Schriften stand. Und das ist an der Stelle total spannend, dass Petrus als erstes auf die Geschichte eingeht und davon erzählt, was ist eigentlich früher mal passiert. Und an der Stelle ist es total gut, mal zu erkennen, Petrus weiß total viel über die Geschichte und über das, was in der Schrift steht, über das Alte Testament. Er war ein totaler Experte. Und an der Stelle möchte ich mal hier, und das wird wahrscheinlich der kritischste Punkt dieser Predigt werden, spontan werden und mal fragen, wer gibt es hier Leute, die ein besonderes, spannendes Hobby haben und da wirklich eine wahnsinnige Leidenschaft haben? Die dürfen sich jetzt gern mal melden. Ich glaube an euch. Oder vielleicht weißt du auch, dein Mann oder deine Frau, die hat ein ganz besonderes Hobby, weiß ich nicht, Tauben züchten. Oder eine wahnsinnige Leidenschaft. Gibt es jemand? Normalerweise, wenn jemand mit Leidenschaft dabei ist, dann liebt man es, darüber zu reden. Okay, dann würde ich dich bitten, ich habe natürlich einen Plan B in meiner Tasche. Ulf, kannst du mal zu mir nach hochkommen? Einen großen Applaus für Ulf. Danke. So, dann brauchen wir einmal noch ein Mikro. So, ich weiß jetzt nicht viel über deine Hobbys, wenn ich ehrlich bin, aber ich weiß, dass du an der Uni arbeitest, richtig?
Ja.
Kannst du in ein, zwei Sätzen ganz kurz sagen, was da so deine Kernthemen sind?
Forschungsanträge schreiben, Promovierende begleiten und befähigen, gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu werden. Studierende vom ersten bis zum letzten Semester zu begleiten, dass sie gut ausgebildet sind in erneuerbaren Energien.
Okay. Sehr gut.
Also, wenn man so will, das wäre so eine Leidenschaft.
Okay. Ne? Also, das heißt, vom Sachthema her wäre es so ein bisschen
Solartechnik.
Solartechnik, alles klar, gut. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, hier umfalle und jetzt nicht mehr weiter predigen könnte, könntest du uns wahrscheinlich die restlichen 25 Minuten was über Solartechnik
erzählen? Ich bin Ersthelfer ausgebildet.
Okay. Sagen wir, das bringt alles nichts. Du musst jetzt einspringen. Das wäre wahrscheinlich kein Problem für dich, oder?
Über was soll ich
über dann predigen? Über Solartechnik zu reden. Nein, nicht predigen.
Da würde die 25 Minuten nicht ausreichen.
Okay, alles klar. Und vielleicht noch eine ergänzende Frage. Was würdest du schätzen, wie viele Bücher hast du so über den Daumen gepeilt gelesen zum Thema Solartechnik? Schätz mal.
Also wenn man die Journal-Artikel mit einrechnet, dann kann ich es gar nicht zählen. Also schon ein paar hundert.
Okay.
Also ich hoffe, dass ich mehr gelesen habe, als ich geschrieben habe, aber genau so.
Alles klar. Super. Also ganz, ganz viel und man könnte sagen, du bist ein Experte.
Ich traue mich zu, das nach 38 Jahren in diesem Berufsfeld sagen zu dürfen.
Ja. Alles klar. Ich danke dir. So, also ich bin relativ sicher, dass wenn ich jetzt hier nicht mehr kann oder einen Blackout habe und gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen wollte, Ulf würde hier einspringen und dann würdet ihr alle ein bisschen was erfahren über Solartechnik. Weil Ulf ist ein Experte. Er hat, weiß ich nicht, wir haben es gerade gehört, über 100, über 300, über 400, über 500 Bücher, hat ganz viel selber darüber geschrieben, hat geforscht. Also er ist ein absoluter Experte. Und was macht das aus? Dass er jetzt in jedem Moment switchen kann, sagen kann, so Leute, ich habe da so viel zu sagen, da steckt so viel Leidenschaft drin, ist gar kein Problem. Ich kann darauf zurückgreifen. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Die Frage ist also, bist du eigentlich Biblionär? Ne? Also wie würdest du dich eigentlich einschätzen an der Stelle? Kommst du vielleicht bis 8.000 Euro? Also es geht natürlich nicht um Geld, aber wir bleiben mal in dem Bild. Oder würdest du vielleicht schon auf die 32.000 kommen, wenn es darum geht, die Geschichte Gottes, seine Heilsgeschichte, das, was im Alten Testament drin steht, was im Neuen Testament drin steht, kannst du da als Experte drüber reden? Das ist mal eine ganz spannende Frage. Oder kommst du vielleicht sogar bis zur Million und du sagst, jo, das schaffe ich auf jeden Fall, gar kein Problem. Wir sehen, dass die Geschichte Gottes mit uns Menschen, das, was in seinem Wort steht, ist ein ganz zentraler Punkt des Evangeliums. Und wenn du, ja, ich kenne das selber aus meinem Leben, in Phasen, wo wir dieses Buch so ein bisschen vernachlässigen, mal in den Schrank legen und sagen, ja gut, morgen wieder. Und dann ist es doch irgendwie 3 Wochen später. Ich möchte dich einladen und ich möchte dich ermutigen, Biblionär zu werden. Da steckt so viel Kraft drin und das ist das Kern des Evangeliums. Petrus macht das hier deutlich, indem er auf diese Frage reagiert, was ist hier eigentlich los und was passiert hier gerade? Da reagiert er auf die Geschichte Gottes mit den Menschen, auf das, was Gott geplant hat von Anfang an, seitdem er diese Welt erschaffen hat. Und an der Stelle gibt es natürlich noch einen zweiten Aspekt, der damit reinspielt. Und Evangelium ist nicht nur die Geschichte, die Gott für die ganze Menschheit, für alle vorsieht, sondern eben auch ganz persönlich und ganz individuell die Geschichte mit dir. Und da lesen wir weiter in Apostelgeschichte 2, 22 bis 29. Ihr Leute von Israel, hört her, bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigt sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Schon David sagt, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht, ich habe den Herrn ständig vor Augen, er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen, sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du nicht im Totenreich lässt, du wirst deinen heiligen Diener nicht in der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Petrus geht an der Stelle, und da setzt sich ja der Bibelvers an der Stelle weiter, erst geht es um die Geschichte Gottes mit den Menschen und dann geht es auf einmal auf eine individuelle und auf eine persönliche Ebene. Auf einmal geht es darum, was habe ich eigentlich mit diesem Jesus zu tun? Was habe ich eigentlich mit dieser Geschichte zu tun, die Gott geplant hat auf dieser Welt? Und das ist total spannend, weil ich möchte dir auch heute nochmal ganz bewusst und ganz klar sagen, dass deine persönliche Geschichte, dein persönlicher Lebensweg hat eine Relevanz, hat eine Bedeutung. Gott hat nicht jeden Tag deines Lebens schon aufgeschrieben in sein Buch, damit es irgendwie mal archiviert ist oder als Beamter oder so irgendwo in einem Keller liegt und man kann da nochmal nachlesen, was war denn da los, sondern es hat eine Bedeutung und deine Geschichte ist wichtig. Gott möchte das nutzen, Gott möchte dir begegnen, dir ganz persönlich, damit du Teil des Evangeliums werden kannst, damit du Teil von Gottes Geschichte, von seinem Reich werden kann. Und es ist total gut, dass wir das anerkennen. Und das möchte ich dir zusprechen, wenn du hier heute Morgen sitzt und denkst, naja, ich weiß nicht, ich bin halt einfach auch nur einer von vielen, dann möchte ich dir sagen, hey, Gott sieht dich und Gott hat dich von Anfang an gesehen und er möchte dir dich einladen und möchte dir sagen, dass du Teil seiner Geschichte werden sollst. Ein weiterer Aspekt, den wir ja mitnehmen können heute Morgen, was das Evangelium betrifft, ist, Evangelium ist untrennbar mit Jesus verknüpft. Es ist immer auf Jesus fokussiert. Und auch da, ich habe es angekündigt, lesen wir in der Bibel Apostelgeschichte 3, 12 bis 26. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt auch dann noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von den Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Nun, Geschwister, ich bin überzeugt, dass ihr nicht wirklich wusstet, was ihr getan habt. Als ihr Jesus habt töten lassen und eure führenden Männer wussten es ebenso wenig, Gott hatte durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussagen hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Kehrt jetzt also um und wendet euch. Hatten wir das schon? Ja, ne? Das hatten wir aber, ne? Alles klar. Dankeschön. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er dem ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird. Wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat, schon Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euren Gott, aus eurer Mitte berufen und als seinen Boten zu euch senden. Auf ihn sollt ihr hören und alles befolgen, was er sagt. Wenn jemand nicht auf den Propheten hört, muss er aus dem Volk Gottes ausgeschlossen werden. Genauso haben auch Samuel und alle Propheten, die auf ihn folgten, bei ihrer Verkündigung von dem gesprochen, was wir in diesen Tagen erleben. Euch als den Nachkommen der Propheten gelten die Zusagen, die Gott durch sie gegeben hat, und ihr habt vollen Anteil an dem Bund, den er mit euren Vorfahren eingegangen ist. Denn als er diesen Bund schloss, sagte er zu Abraham, durch deine Nachkommen werde ich alle Völker der Erde segnen. Auch hier möchte ich so ein bisschen auf die Situation eingehen, so wie wir es eben schon gemacht haben. Was war eigentlich los? Was ist geschehen? Also in der Bibel, wenn wir die Zeilen vor dieser Stelle lesen, dann geht es darum, dass da ein Mensch ist, der lahm ist, also der nicht gehen kann, und alle Menschen kennen ihn. Ne? Also so wie man vielleicht in Langfeld durch die Innenstadt geht, gibt es vielleicht den einen oder anderen Personen, die man immer mal wieder auch sieht, ne? Und man kennt den einen oder anderen und sagt, ach ja, an der einen Stelle, ich kenne das zum Beispiel in Wuppertal, ist das so, ne? Wenn man so an manchen Stellen vorbeigeht, gibt es bestimmte Menschen, die da auch immer irgendwie sind. und die kennt man. Also so muss das ungefähr gewesen sein. Ne? Also da ist eine Person, die ist lahm, die kann nicht mehr gehen, die kann nicht laufen und die sitzt da immer und bettelt, weil sie natürlich auch gar keine andere Chance hat, irgendwie das Leben zu sichern, das Leben zu meistern. Und das ist genau die Situation. Und plötzlich nehmen die Menschen wahr, Moment mal eben, da ist doch dieser Typ, der sonst eigentlich immer da liegt, ne? Und die können das überhaupt nicht verstehen und können das überhaupt nicht einordnen. Und das ist die Situation, in der wir hier uns gerade befinden und wo dann diese Verse, die wir gerade gelesen haben, folgen. Und das Spannende an der Stelle ist auch wieder, dass Petrus an der Stelle ganz massiv und ganz fokussiert auf das Wirken Jesu eingeht. Er nimmt das wahr, er nimmt diese fragenden Blicke der Menschen wahr und sagt so, hey, ja, ich kann euch dazu was sagen, aber dazu müssen wir auf Jesus achten, müssen wir auf das achten, was am Kreuz geschehen ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer Theatervorstellung war, und da habe ich noch Frage an euch und ihr dürft gerne mit mir reden. Was glaubt ihr, ist der wichtigste Job bei einer Theatervorstellung? Wer hat den wichtigsten Job? Souffleur? Regisseur? Was gibt's noch? Lichttechnik, sehr gut. Den Vorhangöffner oder Öffnerin, der die Tür abschließt oder vielleicht wieder aufschließt. Genau. Ja, genau. Es gibt super viele Leute, die in so einer Theatervorstellung Jobs haben, die total wichtig sind. Ich bin der Meinung, dass das, und das hatten wir fast schon, der hier ist. Der den Bildschirm, der den Scheinwerfer hält. Der Scheinwerfer, wie heißen die Menschen? Halter, Halterin. Lichttechnik, wir haben es im Prinzip schon gehabt, aber Lichttechnik ist ja so ein bisschen alles, aber es gibt immer einen, ne, wenn da vorne so eine Darbietung ist, weiß ich nicht, ein Tanz, ein Theaterstück, dann seht ihr das wie hier auf dem Bild, vieles ist dunkel. Man will den Fokus auf etwas ganz Bestimmtes lenken und dafür ist der Scheinwerfer da. Es geht darum, dass die Menschen, die da sitzen im Publikum, dass sie was mitbekommen, dass sie Gefühle mitkriegen, dass sie erleben, weil was ist hier gerade eigentlich los? Und dafür ist der Scheinwerfer der wichtigste Job, weil darum geht es ja, dass ich da sitze und dass ich mitgenommen werde in eine Geschichte und dass ich abgeholt werde und dass ich verstehe und dass ich mitfühlen kann, dass ich mitweinen kann, dass ich lachen kann. Und deswegen glaube ich, ist der wichtigste Job an der Stelle, und ich habe meine Taschenlampe mitgenommen heute. Ja, die ist hell. Ne? Scheinwerfer zu sein und den Scheinwerfer auf Jesus zu richten, das ist unser Job. Und Petrus macht das an der Stelle. Er nimmt den Scheinwerfer und richtet ihn auf Jesus, auf das, was er getan hat, auf das, was wir gerade gelesen haben, auf die Geschichte spielt da eine Rolle. Aber Jesus steht im Fokus. Und jetzt ist die Frage, wie würdest du, und da möchte ich dich wieder fragen und dich ein Stück weit in den Fokus nehmen, wie würdest du deine Performance als Scheinwerferhalter, als Scheinwerferhalterin bewerten? Glaubst du, dass dir das immer gut gelingt? Glaubst du, dass du da einen guten Job machst? Ich kenne das nur von mir, dass ich ganz oft denke, ja, es gibt Momente, da klappt das echt gut, ne? Und da bin ich da wirklich bin ich da gut drauf. Aber da gibt es auch Phasen und Momente, da geht mein Licht und mein Scheinwerferlicht geht aber ganz woanders. Nicht zum Kreuz, sondern, weiß ich nicht, auf irgendeinen anderen Fokus. Und ich möchte euch einladen, weil das Kern des Evangeliums ist, dass wir unsere Scheinwerfer auf Jesus richten und dass wir immer wieder bereit sind und uns immer wieder vor Augen führen, dass es um ihn geht, dass er im Fokus steht, dass das, was er getan hat, dass das die zentrale Botschaft ist. Und wir müssen da ja selber gar nicht so viel machen. Auch das haben wir letzte Woche schon gehört, dass wenn der Geist kommt und wenn die Kraft kommt, dass wir an der Stelle gar nicht mehr so viel machen müssen. Da reicht ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und der Rest gibt Gott dazu und gibt der Geist dazu und gibt Jesus dazu. Wir müssen nur sicherstellen, dass der Fokus an der Stelle richtig gesetzt sind. An der Stelle vielleicht nochmal wichtig, auch nochmal Zeichen und Wunder. Ne? In dieser Geschichte geht es auch darum, dass ein Gelähmter plötzlich gehen kann und dass die Situation vorher anders war als hinterher ist. Zeichen und Wunder dienen immer dem Zweck, dass Gottes Macht und Herrlichkeit offenbar werden. Es geht immer darum, nicht, dass ich das erlebe. Ich habe oft, und das kenne ich von mir, dass ich manchmal denke, boah, ich würde gerne mal so ein richtig krasses Wunder erleben. Und dann, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ja, warum willst du das eigentlich? Ne? Vielleicht einfach nur, um es erlebt zu haben und zu sagen, so, hey, weißt du, was ich jetzt erlebt habe? Ne, dann geht der Scheinwerfer auf mich. So, an der Stelle. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass der Scheinwerfer auf Jesus gerichtet ist. Und das ist das Ziel und das ist die Aufgabe von Zeichen und Wunder, dass Jesus offenbart wird, dass seine Herrlichkeit im Zentrum steht, dass alle Menschen erkennen, was da los ist. An ihren Taten werden sie erkennen, dass sie eure Kinder sind. Ne? Auch das ist ein Fokus. Ich habe zum Beispiel mal, ich habe eine Kollegin, die hatte einen ganz, ganz schlimmen Ausschlag über viele Wochen hinweg. So, und die hatte dann immer wieder erzählt und war zu Ärzten gelaufen und hatte immer wieder da echt Schwierigkeiten. Und die Ärzte, die bei denen so war, konnten da nicht viel helfen. Und es war irgendwie unklar, woher kommt das, was ist da los. Und irgendwann, als sie so davon berichtete, hatte ich dann irgendwann so einfach in der Situation gesagt, weißt du was, ich glaube an einen Gott, der Wunder tut und ich glaube an einen Gott, der dich von ganzem Herzen liebt und ich werde jetzt für dich beten und dann wird es bestimmt besser werden, so wie man das manchmal macht, so als Christ. Und weiß ich nicht, ein paar Tage später kam sie dann und erzählte ganz froh, dass das mit dem Ausschlag auf jeden Fall besser geworden ist und weil wahrscheinlich liegt es an der und der Creme und hier und da und hatte natürlich eine super Erklärung. Und ich merkte schon so in dem Moment, dass ich so ein bisschen gewachsen war, ne, und gedacht, ja klar, ich habe halt gebetet. So, ne? Und dann ist wieder der Fokus. Ne? Ich habe halt gebetet. Wie schnell passiert das so im Alltag, dass da ja vielleicht der Fokus so ein Stück weit verrutscht wird? Aber ich konnte ihr dann sagen, so, hey, weißt du, ich habe letzte Woche für dich gebetet und ich glaube, dass Gott das bewirkt hat und dass Gott dich angerührt hat. Und mehr habe ich an der Stelle gar nicht gesagt, weil es dann Gottes Aufgabe ist, da Frucht draus werden zu lassen. Aber darum geht's. Das Evangelium ist immer auf Jesus zentriert und auf Jesus fokussiert. Evangelium hat als weiteren Kern, dass es immer mit Umkehr verbunden ist. Es hat immer Umkehr zur Folge. Es gibt immer eine Kursänderung. Es gibt immer eine neue Richtung. Und auch da, ihr könnt es euch vorstellen, werden wir wieder ein Stück weit was lesen. Apostelgeschichte 2, 37 bis 42, diesmal nicht ganz so lang. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um 3000 Personen. Wow. Das würde ich auch gerne mal erleben. 3000 Personen an einem Tag. Könnt ihr euch vorstellen, was da los ist, was im Himmel da los ist, wenn an einem Tag 3000 Menschen zu Gott finden. Die Bibel sagt, dass wenn nur eine Person zu Gott findet, dann ist eine Riesenparty im Himmel. Und das mal 3000, also ich glaube, das ist ziemlich gut abgegangen. Das Evangelium ist mit Umkehr verbunden. Die zentrale Frage, Vers 37, ist, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragen die Menschen. Also sie haben von diesem Jesus gehört, sie haben von Gottes Geschichte gehört, sie haben davon gehört, dass Jesus Teil ihres Lebens sein kann, dass Gott Teil ihres Lebens sein kann. Und die Frage, die dann natürlich folgt, ist, was sollen wir jetzt tun? Und wisst ihr, ich selber bin, habe ich ja gerade eben schon erzählt, als Christ in der christlichen Familie groß geworden. Mein Papa war Pastor Ich habe das von Anfang an immer alles so mitgekriegt und habe selber irgendwann mal eine Phase gehabt als 13-, 14-, 15-Jährigen, wie das so auch üblich ist, vielleicht in dem Alter, dass man so denkt, naja, schauen wir mal, wollen wir das Ganze mal noch so ein bisschen auf die Probe stellen, stimmt das überhaupt alles, was die Eltern so einem das Leben lang erzählt haben, was in der Kinderstunde gepredigt wird. Und hatte da wirklich eine Phase, wo ich wirklich gestruggelt habe und wo ich wirklich dachte, naja, so richtig viel mit mir hat das irgendwie nicht zu tun. Ich habe geglaubt, dass diese Geschichte wahr ist, ne? Ich habe aber nicht geglaubt, dass es meine Geschichte ist. Und da sind wir wieder in diesem Kern des Evangeliums. Und irgendwann, mir ging es auch wirklich nicht gut, hatte so meine Schwierigkeiten, habe wirklich gezweifelt an mir, konnte mich ja schlecht im Spiegel angucken, habe immer gedacht, eigentlich bist du es nicht wert und eigentlich kannst du mit dem Leben nicht viel anfangen, weil was willst du schon machen? So, das war so mein Gefühl als 15-Jähriger und mir ging es wirklich nicht gut zu der Zeit. Und dann kam eine liebe Freundin aus der Jugend und sagte, hey, weißt du was, du kommst jetzt einfach mal mit auf Silvesterfreizeit, wir werden eine super Zeit haben. Und dann so, ne, und ich habe gedacht, boah, ne, irgendwie, so, ne, wenn andere irgendwas sagen, was gut gemeint ist und man das selber nicht so fühlt, das ist ja oft schwierig. Und auf jeden Fall habe ich mich darauf eingelassen und habe gedacht, ja gut, was soll passieren, ne? Und ich muss sagen, dass diese Silvesterfreizeit damals mein Leben auf den Kopf gestellt hat. So, ich habe nicht damit gerechnet, dass Gott in irgendeiner Weise auf mich reagieren würde, dass Gott mich berühren würde, dass Gott mich rufen würde. Aber was hat er getan? In dem Moment, wo es mir nicht gut ging und wo ich dachte, ja gut, bringt irgendwie auch alles nicht viel, da hat Gott auf einmal mich gezogen und hat mich gepackt und hat mir gesagt, hey, weißt du, Simi, ich bin dein Gott und ich möchte was mit dir starten und du kannst entweder Teil davon sein oder du kannst eben kein Teil davon sein. Und ich habe mich in dieser Silvesterfreizeit neu entschieden, Teil dieses Evangeliums zu sein und Teil dieser Geschichte Gottes, meiner Geschichte mit Gott. Und wisst ihr, danach ist so viel passiert und wir haben hier jetzt Anfang Januar beim Dankesgottesdienst, das habt ihr ja die meisten von euch mitbekommen, gehört, gesehen, was passiert, wenn Gott wirkt, was passiert, wenn Gott ins Leben kommt und Dinge anfängt anzupacken und man mitgeht und man sagt, hey, ja, ich gehe diesen Schritt, egal was da kommt. Und bei mir hat sich so viel verändert. Ich habe angefangen, die Bibel täglich zu lesen und habe gedacht, hey, in einem Jahr willst du die Bibel durchgelesen haben. Das habe ich geschafft, ohne dass ich wirklich dachte, so, ja, das ist jetzt so mein Plan, sondern irgendwie ganz natürlich, weil ich auf einmal begeistert war, weil mich Gott erfüllt hat, weil er mich gerufen hat. Und es haben sich so viele Dinge verändert, die ich selber gar nicht so richtig wahrgenommen habe, aber auch mein Umfeld, Familie und so sagen, hey, was ist eigentlich los mit dir? So, ne? Und was ist da auf einmal los? Ich konnte es selber gar nicht so richtig erklären, aber es ist ein Zeugnis dafür, dass das Kern des Evangeliums Umkehr ist und dass eine Kursänderung passiert. Und dazu möchte ich euch einladen an der Stelle, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, auf der Stelle zu treten und nicht wisst, wo soll die Reise hingehen, dann möchte ich dir zusprechen und dir versprechen, dass Gott einen wahnsinnig guten Plan für dein Leben hat und dass er mit dir gehen wird und dass du nur entscheiden musst, will ich das oder will ich das nicht und gehe ich diesen Schritt, dann wird Gott dich an die Hand nehmen und es wird wunderbar werden, weil Gott bei dir ist. Und an der Stelle für heute die letzte Bibelstelle, das Evangelium überschreitet menschliche Grenzen. Apostelgeschichte 2, 25 bis 37. Schon David sagte, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht, das haben wir gerade eben schon mal, das ist eine Überschneidung, ist aber wichtig. Ich habe den Herrn ständig vor Augen, er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt, du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt, und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen anzusprechen, auch unser großer Vater David starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würden. Gott hat es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn er war der Messias, den Gott... Oh, nee, einmal zurück. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wie wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten. Den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Für uns Menschen ist der Tod die Grenze. Für uns als Menschen gibt es keinen Weg über den Tod hinaus. Das ist die natürliche Grenze, die wir haben. Und wir lesen, und das ist Teil des Evangeliums, und das ist Teil dieser Botschaft der Vollmacht und der Hoffnung, dass es durch Jesus, durch das, was er am Kreuz getan hat, dass es diese Grenze nicht mehr gibt. Durch Jesus können wir diese Grenze überschreiten. Und in dem Kreuz, in dem, was Jesus getan hat, ist das ganze Evangelium letztlich verbunden. Wir dürfen darauf hoffen, wir dürfen daran glauben, wir dürfen daran festhalten, dass wir mit Gottes Kraft, mit seiner Hilfe, mit seinem Wirken in unserem Leben, dass wir natürliche Grenzen überschreiten. Und das möchten wir erleben, das möchten wir als Church on Fire erleben, dass neue Gemeinden entstehen, dass Leverkusen entstanden ist als Kirche. Das ist nicht, weil wir so toll sind, sondern das ist, weil es Gottes Plan ist und weil er Menschen erreichen will, weil er immer die sucht, die ihn suchen und dahin geht, wo die Menschen ihn suchen, wo Bedarf ist. Und das ist das, wo wir darauf hoffen dürfen, wo wir darauf glauben und woran wir festhalten können, dass es keine Grenzen gibt, wenn wir mit Gott gehen. Und Jesu Tod macht das deutlich. Die Heilsgeschichte, diese ganzen Kerne, die wir jetzt so durchgesprochen haben, sind in Jesu Tod verbunden. Die Geschichte, die Gott mit dieser Welt, mit den Menschen hat, von Adam über Eva, über die Schöpfung, über Noah, die große Flut, der Regenbogen, über die Propheten, die ganz viel über diesen Jesus schon gesagt haben, dass Jesus als Opferlamm stirbt, dass er die Sünde aller Menschen auf sich nimmt, damit der Weg frei ist, damit plötzlich eine Brücke da ist, damit eben diese Grenze des Todes nicht mehr gegeben ist, sondern dass der Weg frei ist, der Zugang zum Heiligtum. Wir lesen in der Bibel, dass in dem Moment, wo Jesus stirbt, der Vorhang zum Allerheiligsten, also zu dem, wo im Prinzip kein Mensch Zugang hatte, wo keiner reingehen durfte, wo es sogar gefährlich war, wenn man als Mensch, so schuldig wie wir sind, reingegangen sind. Das war ein Todesurteil im Prinzip. Dieser Vorhang zerreißt in dem Moment, wo Jesus stirbt am Kreuz und aufersteht. Und das Heiligtum ist offen für uns. Und das alles liegt in diesem Evangelium. Und an der Stelle möchte ich jetzt nur noch uns einladen. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was bedeutet eigentlich dieses Evangelium und was ist der Kern des Evangeliums. Und ich hoffe, ihr konntet vieles von diesen Punkten mitnehmen. Aber die Frage ist, wie kann ich das eigentlich umsetzen? Und ich habe euch hier diesen Baum mitgenommen, so als letztes Bild und als letzte Ermutigung. Wir sehen, dass Petrus bei all den Bibelstellen, die wir so gelesen haben, immer er ganz sensibel auf sein Umfeld reagiert. Er hört zum Beispiel, dass die Menschen, als Pfingsten passiert ist, dass die Menschen irgendwie sagen, ja, die sind doch betrunken. Also was ist denn da los? 9 Uhr morgens. Petrus nimmt das wahr und er geht darauf ein. Also ich glaube, ein Punkt, wie wir Evangelium anwenden können, ist Ort und Zeit erkennen, also etwas wahrnehmen. Was ist gerade los in meiner Umgebung? Die Menschen fragen vielleicht, was ist hier eigentlich, was passiert hier eigentlich gerade? So wie bei meiner Kollegin, ne? Dass ich das irgendwie wahrnehme und denke, hey, da ist eine Chance, da ist eine Gelegenheit, also nehmt das wahr und ihr seid ermutigt, weil Gott ist mit euch. Werde Bibelexperte ist der zweite Tipp, ne? Das ist die einzige Waffe, die wir haben als Christen. Und wir wären blöd, wenn wir das nicht nutzen würden. Und an der Stelle möchte ich euch einladen und uns einladen, dass wir alle Biblionäre werden und alle die Millionen abräumen. Und dann wird Gott ganz große Dinge vollbringen. Nutze deine Geschichte ist der dritte Tipp, um Evangelium anzuwenden, um diesen Kern reinzubringen. Gott hat jeden Tag deines Lebens festgelegt. Das bedeutet, Gott hat, glaube ich, ganz fest, da bin ich überzeugt, nicht irgendwie ja, Langeweile gehabt und gedacht, ich fülle das mal irgendwie, ne, und Hastis Tag soll jetzt heute so sein und ne, der andere Tag soll so sein, sondern ich glaube, dass Gott ganz viel in dich hineingelegt hat. Und du darfst es in Anspruch nehmen und darfst ganz neu Gott fragen, so hey, was ist eigentlich dein Plan und deine Idee für mein Leben? Und nutze das, weil du wirst, kannst Menschen, bestimmte Menschen in deinem Umfeld, kannst nur du erreichen, dadurch, dass du ein Zeugnis bist für Jesus, für dieses Evangelium. Und von daher herzliche Einladung an der Stelle. Und richte dich aus. Also eine Pflanze, auch da ist das Bild des Baumes sehr schön, richtet sich immer hin zur Sonne. Ne? Ich habe in meinem Büro eine Pflanze, die ist schon so Schlagseite, weil die halt immer so zum Fenster hin wächst. Richte dich aus nach dem Licht. Ne? Und das ist Gott und das ist Jesus. Und das lacht sich immer so leicht, aber wenn wir das umsetzen in unserem Leben, dann kann ich euch versprechen, wird eine Menge abgehen. Wir werden viel erleben und Gott wird uns reich segnen und wir werden Segen sein. Und der letzte Tipp und die letzte, der letzte Tipp ist, sei durchlässig. Ne? Also die Kraft, die kommt aus den Wurzeln. Und unsere Wurzel ist Jesus Christus und nur die Wurzel ist Gottes Wort. Darin sollten wir fest verwurzelt sein. Und nicht wir sind es, die Wunder und Zeichen vollbringen, sondern es ist immer die Kraft, die aus den Wurzeln kommt. Und an der Stelle können wir ganz viel tun und erleben, wenn wir verbunden bleiben. Und das sagt auch das Wort, wer mit mir verbunden bleibt, der wird viel Frucht bringen. Und als letztes möchte ich all die einladen, die vielleicht heute hier sitzen und zum ersten Mal so richtig gehört haben, da gibt es dieses Evangelium und da gibt es einen Gott, der eine Geschichte hat und der eine Idee hat mit meinem Leben. Und du spürst, dass Gott dich angerührt hat und dass Gott dir begegnen möchte, dann möchte ich jetzt einfach für dich beten. Ihr könnt gerne als Gemeinde mit aufstehen. Und ich werde jetzt einfach stellvertretend für dich ein Gebet sprechen und du kannst es in deinem Herzen mitbeten. Und wenn du das tust, dann lade ich dich ein, komm im Anschluss noch nach vorne, sprich mit jemandem, der so ein Namensschild, so eine Kette mit Namensschild trägt. Weil diese Entscheidung ist total wichtig und ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Aber es ist gut, wenn du es danach nochmal besprichst und wenn du die nächsten Schritte besprechen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du mein Gott bist. Danke dir, dass ich erkennen durfte, dass du mich meinst. Danke, dass ich heute erkennen konnte, dass du es warst, der für mich am Kreuz gestorben ist, der sein Blut gelassen hat, der an mich gedacht hat für all das, was ich falsch gemacht habe. Und ich erkenne heute, dass ich dich brauche und dass ich dich in meinem Leben will. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt mein Leben nimmst und dass du es veränderst. Und dass du mir deinen Plan zeigst und dass du ihn verwirklichst, Jesus, dass sich Dinge verändern in meinem Leben. Ich danke dir, dass du mein Gott bist und dass ich dein Kind sein darf. Amen. Musik